Und jetzt vielleicht zu der ganz schmutzigen Seite. Die Software, die Programmierung, das Reale auf der anderen Seite dann. Die schlechte Nachricht, alles das, was ich jetzt behandeln werde, ich werde über Programmierung sprechen, ist dieser klitzekleine Punkt in dem ganzen Bereich der praktischen Informatik, das ist die Programmierung. Es ist nicht viel, aber es ist die Essenz, die Sie auch erstmal lernen müssen als Informatikerin und Informatiker. Aber da sitzt eine ganze Menge da rundherum. Und leider ist es immer noch so, dass auch heute 30-70% aller Softwareprojekte scheitern. Nicht wirklich zu Ende kommen, nicht das erfüllen, was man sich gedacht hat. Nicht nur die großen Probleme, die großen Lügen der Informatik, wie automatische Sprachübersetzung, die eine Pleite ist, ein künstliches Sehsystem, das bisher eine Pleite ist, also, sondern ganz, ganz praktische, reale Projekte. Und einer der Kerngründe ist, Programmieren ist immer noch eine Kunst, eine echte Kunst. Und wird es auch noch eine Weile bleiben. Es ist nicht ingenieursmäßig einfach straightforward lösbar. Nicht nur, dass wir nicht die Korrektheit von Programmen im allgemeinen Sinn beweisen können, vieles geht halt nicht, sondern auch in der Praxis. Und ich will Sie jetzt wirklich nicht erschlagen mit diesem System und was es umgibt, aber es ist trotzdem nur eine Kleinigkeit, mal ganz abgesehen von der theoretischen Informatik und der Hardware. Und wenn man sich das ganze Gebiet genau anschauen würde, dann müsste man aber viele Geschichten erzählen, nicht nur Hardware, Theorie und Praxis, sondern es beginnt hier oben. Also so ein klein bisschen hat der Lars Hedrich das ja gemacht. Also einerseits gibt es die Technologie von der Mechanik bis zur Mikroelektronik. Andererseits gibt es aber eine Geschichte der Architekturen. Also die von Neumann-Architektur ist nicht die einzige Architektur, wie man einen Rechner bauen kann. Die Geschichte der Theorie. Interessant, vielleicht gerade in Deutschland, aber natürlich nicht in Deutschland, ist, das ist auch, dass die Geschichte eben auch im Osten damals hinter dem Eisernen Vorhang ein bisschen anders gelaufen ist als im Westen und auch anders geschrieben wurde. Ist interessant für Historiker, das mal zu betrachten. Und auch, was wir jetzt heute gar nicht betrachten, ist die Geschichte der Anwendungen und der Einsatzbereiche der Informatik. Auch da gibt es natürlich spannende Sachen. Aber wir sprechen jetzt mal über Programmiersprachen und Softwareentwicklung. Und da beginne ich mit einem ganz, ganz großen Irrtum. Denn irgendwer hat ja mal diese Begriffe Software und Hardware geprägt. Und da hat man halt gedacht, na, Software ist das Weiche, das leicht zu ändernde. Ja, und darum nennen wir es Software. Hardware war im Englischen eigentlich schon belegt. Ich meine, wenn Sie das genau oder wenn Sie es anschauen, wenn es nicht gerade ein Computertechniker ist, der denkt eben an Apparatur, an Beschläge, an Eisenteile, Haushaltswaren. Also so ein, ja, das ist ein Hardware-Shop. Aber es war die Apparatur, die man hier, das Unveränderliche, Suppenlöffel ist weitgehend unveränderlich für den Benutzer. Das hat man benutzt. Und die Praxis hat dann gezeigt, was heißt die Praxis? Die Anwendung hat gezeigt, dass tatsächlich heute sehr, sehr, sehr viele Programme laufen, über Generationen von Computersystemen hinweg, und die Programme wurden nicht geändert. Oder sie werden sogar gar nicht mehr angefasst. Es gibt zum Beispiel den IDEA-Kern, also ein großer Modellierer, der in Fortran geschrieben ist. Man hat oft versucht, den zu verbessern oder nachzuimplementieren. Ist nie gelungen, ist verrückt. Also, und weil man weiß, wie man mit diesem Stückchen fehlerhaften Kern umgeht, weil das Generationen von Programmierern gemacht hat, wird dieser Kern nach wie vor benutzt, weil er sehr, sehr effizient ist und so weiter. Es ist wirklich verrückt. Und erst recht viele Programme, die selten benutzt werden, so jährliche Analysen in Banken, die sind noch in COBOL geschrieben und könnten sie relativ gut und relativ viel Geld verdienen. Ja, weil manchmal muss man eben dann doch aus steuerlichen Gründen was verändern. Ja? Und das können eben nur noch sehr, sehr wenige Leute. Und darum ist es teuer. Also, im Grunde genommen ist die Begrifflichkeit genau falsch rum. Software ist eher das Stabile, Hardware alle 18 Monate, neue Architektur, neuer Rechner und die Software muss weiterlaufen. So, das sind die Herausforderungen. Es gibt ein anderes interessantes Sachen und Babbage Analytical Engine haben wir ja uns schon angeschaut, nur noch mal hier. Nur was hat der Mensch sich gedacht, ja? Also nach seinem ersten Entwurf der Difference Engine, und die hat er in zwei Varianten auch gebaut und teilweise funktioniert, hat er dann überlegt, ja, man könnte es verallgemeinern. Und das war die Analytical Engine. Im Grunde genommen ist der Babbage ziemlich frustriert gestorben, weil niemand so recht an ihn geglaubt hat und er kein Geld bekommen hat und so weiter und so weiter. Aber einiges wurde eben doch, nicht 1833, sondern später dann gebaut. Dann sogar noch ein Teil des Rechenwerkes von seinem Sohn danach. Aber allein die Idee, das mechanisch zu machen, war ihm klar. Wissen Sie, wie er die Analytical Engine antreiben wollte? Und jetzt nicht lachen, tatsächlich mit einer großen Dampfmaschine. Ja? Das heißt, um dieses Rechenrad zu drehen, hatte er sich vorgestellt, dass man da eine große Dampfmaschine hinstellt und die wird dann dieses Rechenrad drehen. Ja? Es ist aber nie so weit gekommen. Deshalb ist es auch ein Mythos, dass diese Ada Augusta Byron die erste Programmiererin war. Aber sie hat den, und darum will ich nicht so lange darüber sprechen, hier ist nochmal die Lady Lovelace, diese Countess of Lovelace, sie hat im Grunde genommen wohl verstanden, was Babbage machen wollte. Und zwar dadurch, dass sie ein Papier ins Englische übersetzt hat. Und das ist dieses Papier, das die Difference Engine beschreibt. Und da hat sie auch bekommen, das ist nämlich interessanterweise, Babbage war so ein Mensch, der hat seine Sachen nicht aufgeschrieben, ja, der hat immer nur Scribbles gemacht. Aber der Menebrea, Italiener, der hat ihm mal genau zugehört und hat es dann aufgeschrieben. Bedauerlicherweise in Englisch. Und die Ada Augusta Byron hat diesen italienischen Text ins Englische übersetzt. Dann konnten es auch seine Kollegen lesen. Und sie hat dabei einige Anmerkungen gemacht. Und sie hat tatsächlich, glaube ich auch, die Analytical Power, also die Kraft, die diese Maschine haben könnte, würde sie denn existieren, verstanden. Aber ein echtes Programm, sie hat ein Programm formuliert. Aber ein Programm, und das werden wir gleich kurz drüber sprechen, das dann auch läuft auf einem Rechner, das hat sie auch nicht gesehen. Aber dass sie es verstanden hat und auch aufgeschrieben hat, war das Wichtige. So, schauen wir jetzt mal in die Softwareentwicklung wirklich rein. Und ich glaube, tatsächlich ist es so, so geht es einigen Menschen ja auch, die ganze Softwareentwicklung ist tatsächlich immer durch Krisen wirklich entscheidend vorangekommen. Also nicht durch systematische Entwicklung, sondern man ist in Engpässe gelaufen. Und eine der ersten Krisen war Mitte der 60er Jahre. Auf die Vorzeit komme ich gleich noch ein bisschen zu sprechen. Und zwar stellte man fest, dass die Programme so kompliziert wurden, dass man sie nicht mehr beherrschen konnte. Ja? Und dass dieser Kern dieses Modellierers nicht verändert wird, ist ein solcher Effekt. Der ist so gut programmiert, er hat zwar kleine Fehler, aber man kommt da nicht so einfach mehr dran. Aber man kann diesen alten Source Code nicht mehr verstehen. Und zwar das, was ich Ihnen dann später auch zeige, weil es oft als Spaghetti-Code geschrieben wurde, mit den Go-Tos da drin, mit Hin- und Hersprüngen. Und das ist vielleicht eine der Begrenzungen, die wir Menschen haben, dass das sehr, sehr schwer zu verstehen ist. Und das war der Punkt, dass eben einige Leute anfingen und sagen, das geht nicht. Also Pascal war dann eine der ersten Programmiersprachen, die das systematisch umstrickten und die systematisch sagen, Go-Tos oder Sprünge brauchen wir nicht. Die brauchen wir zwar in der Hardware, aber die brauchen wir nicht in der Software, in den höheren Programmiersprachen. Und das systematisch rauslässt. Und da begann es auch, ein Parallelzweig, dass man sagte, okay, wir müssen irgendwie versuchen, Softwareentwicklung ingenieursmäßig nach Konstruktionsmethoden zu machen. Und das war der Bereich, das Software Engineering begann. Also ein ingenieursmäßiger Ansatz. Hat auch nicht so richtig funktioniert. Ich sagte ja einleitend schon, Programmieren, gutes Programmieren ist immer noch eine Kunst. Okay. Das war eine der ersten wichtigen Stufen. Und vielleicht denken Sie im Laufe Ihres Studiums mal daran. So Mitte der 60er Jahre, Einführung von Pascal, wird ein wichtiger Name in dem Kontext. Aber es ging weiter mit Krisen. Die Einführungskrise, also Mitte der 70er Jahre, die Programme wurden immer größer, die steigen und die Projekte wurden komplexer. Das heißt, man hatte dann große Projektteams am Laufen, ja? Zum Beispiel, um neue Betriebssysteme zu entwickeln. Also IBM hat da wirklich eine riesen Pleite erlebt. Und man hat immer mehr Programmierer und immer mehr Informatiker quasi zusammengesperrt. Das Team war nachher über 1000 Leute groß und das war überhaupt nicht mehr beherrschbar. Ja? Und da begann man dann, andere Instrumente zu suchen. Also, was kann man da machen? Und vielleicht begann da Projektmanagement. Und eine der großen Lehren ist, zu große Projekte bringen nichts. Vor allen Dingen, wenn ich versuche, mit Macht in große Projekte neue Leute reinzubringen und denke, dann geht's schneller, das funktioniert nicht. Muss man aber erstmal verstanden haben. Also IBM hat da sehr, sehr drunter geblutet, weil eine ganze Generation von Rechnern quasi, wo die Hardware für fertig war, man konnte sie aber nicht ausliefern, mit dem nicht fertigen Betriebssystem. Also eine Katastrophe. Und da entstand der Mythos des Mannmanns, ja, des Mannmonats, ja, gut beschrieben von dem damaligen Chef der Entwicklergruppe. Gut, Mitte der 80er Jahre, wieder was entstanden? Netzwerke, das Internet wurde mit einmal bedeutsam. Das heißt, wir schlossen viele Rechner zusammen und mit einmal hatten wir ganz neue Probleme. Ja? Und da erst entstand das, was Sie jetzt vielleicht so als selbstverständlich sehen, die Objektorientierung. Zwar hat vorher schon mal jemand dran gedacht, 67, als potenzielle Lösung auf die erste Softwarekrise, aber durchsetzen, das war erst zu dieser Zeit. Und Mitte der 90er Jahre, ja, da merkten dann viele Leute, dass Software ein wichtiger Wettbewerbsfaktor in ihrem Geschäft ist. Ich meine, heute sprechen die Leute davon, dass in der Automobilentwicklung die Wertschöpfung am größten im Softwarebereich ist. Nicht mehr in neue Motoren bauen, neue Achsen, Antriebe bauen, sondern in dem bisschen, glauben Sie, Software, die da drin ist. In Spitzenklassen, also in der Spitzenklasse, hat man heute in einem Auto 160, 150, auf jeden Fall mehr als 150 Prozessoren. Mehr als 150 Computer. Und da schreiben Sie jetzt mal ein bisschen Software, dass die vernünftig zusammenbleiben. Und da stellen Sie sich vor, Sie nehmen Microsoft Windows und lassen dieses Betriebssystem, würden Sie noch Auto fahren? Okay, das sind wirklich die Fragen, dann wenn es ernst wird, die man sich stellen muss und viele Aufgaben für Sie. Das ist eigentlich das Schöne. 160 Prozessoren in einem PKW, man geht inzwischen wieder zurück, weil das ist so gut wie nicht beherrschbar. Andere interessante Fragen sind, wir sprechen bisher immer von den DAOs, von den dümmsten anzunehmenden Usern. Nicht, dass die alle aus Darmstadt kommen, das darf ich sagen, weil ich aus Darmstadt komme, aber Sie nicht vielleicht. Ja. Ist das überhaupt das richtige Paradigma? Müssen wir die Bedienung unserer Programme so einfach machen? Vielleicht ist das Paradigma einfach falsch. Dass es nämlich da sehr, sehr hochintelligente Menschen gibt, Wissenschaftler, die nur was anders gelernt haben. Und wir bieten denen überhaupt nicht die richtigen Werkzeuge an. Könnte ja sein. Ja? Okay. Das ganze Computational irgendwas, also nimmt nach meiner Bedeutung zu. Nicht zu vergessen, auch Bioinformatik, die ganzen, die Bindestrich-Informatiken oder Informatik in der Ausbildung, also viel, viel Arbeit in der Schule, Informatik-Ausbildung in der Schule. War Ihre Vorbildung richtig? War Ihre Vorbildung mustergültig? Müssen wir vielleicht dafür sorgen, dass jeder gebildete Mensch Informatik-Grundkenntnisse hat? Wichtige Fragen. Auf die habe ich auch keine Antwort. Das ist das Schöne für Sie. Also viele, viele Aufgaben für Sie. Prima. Damit Sie aber ein bisschen verstehen, was sich in der Informatik, so in der Software entwickelt hat, dann müssen Sie vielleicht das als erstes mal verstehen. Ein Programm ist das Konkrete. Das Konkrete etwas, was auf einem Computer, auf einer Maschine läuft. Während der Algorithmus immer was Abstrakteres ist. Also ich kann als ein Beispiel ich kann einen Algorithmus in vielen verschiedenen Programmen realisieren. Okay, ist trotzdem derselbe Algorithmus. Das ist vielleicht als einfachste Unterscheidung. Also der Algorithmus ist das Abstrakte. Mit dem Algorithmus würde sich dann die Theorie beschäftigen, während wir jetzt uns mit den Programmen beschäftigen. Und da brauchen wir Sprachen, Ausdrucksmöglichkeiten. So, und wenn wir uns jetzt die Programmiersprachen anschauen, dann können wir die in zwei Hauptklassen einteilen. Nämlich erstens die Generation, das heißt die zeitliche Entwicklung, und da sage ich gleich ein bisschen mehr was zu, und das Paradigma. Und da lernen Sie jetzt im Programmieren 2 das funktionale Programmieren. Es gibt aber andere Paradigmen, logisches Programmieren gibt es hier noch, dann gibt es aber das standardmäßig das imperative Programmieren, und das imperative Programmieren, hat Herr Schmidt-Schaus Ihnen vielleicht schon erklärt, ist das Sagen wie, genau wie, dass das Programm genau sagt, wie es macht. Und da gibt es viele Details, aber wir wollen uns die Generationen vielleicht mal kurz anschauen noch. Als erstes, und deshalb war zu der Zeit auch Programmierung relativ unwichtig, da brauchte man die Maschinen. Denn wenn man keine Maschinen hatte, konnte man auch nicht programmieren. Und die erste Form zu programmieren war genau die, die die Maschine vorgab. Ja, das heißt, die Maschinensprache, die wir auch heute noch überall haben in jedem Computer, ist aber die erste Generation. Das heißt, da müssen Sie wirklich Nullen und Einsen angeben. Das, was in Ihrem Rechnerchip drinsteckt. Was anderes steckt da ja nicht drin. Und da ist jetzt zum Beispiel die interessante, was ist ein minimaler Befehlssatz? Das ist jetzt Fragen aus der Theorie. Ich beantworte es jetzt hier nicht. Wir können nächstes Mal vielleicht einmal darüber sprechen. Ein minimaler Befehlssatz. Wie viele Befehle brauche ich? Gut, aber wie sieht so ein Befehl aus? Und ganz typisch, Lars Heidrich hat schon gezeigt, ich werde jetzt nicht im Detail da reingehen. Es hat immer einen Operationscode und es hat dann Operanden. Also zum Beispiel, um eine Addition auszudrücken. Die Operation wäre addiere und die Operanden sind Operand A und Operand B. Ja, A plus B, Operation und Operanden. Und genau sowas bilden wir in einem von Neumann-Maschinenwort ab. Und nur, dass wir da jetzt nicht hier addiere drin stehen haben, sondern Nullen oder Einsen, irgendeinen Code dafür. Das ist ein typisches Maschinenwort. Und so kann man auch programmieren. Und tatsächlich, als ich anfing, also da war es noch so, dass man nicht sehr, sehr gute Festwertspeicher hatte. Das heißt, wenn man eine Maschine booten wollte, musste man die ersten Maschinenbefehle tatsächlich an der Maschine noch eingeben. Ja, also durch Schalter. Und da gab es Experten, die konnten also auf diese Art und Weise dann schon so 7, 8 Befehle eingeben. Und die 7, 8 Befehle erlaubten es dann, auf einen externen Speicher zuzugreifen. Also es war schon sehr blöd. Und so wollte natürlich keiner programmieren. Das ist jetzt mal ein konkretes Beispiel. So diese Nullen und Einsen nacheinander in Maschinenworte zu schreiben, ist blöd. Und das Erste, was kam, wäre die zweite Generation, das war die Assembler-Sprachen. Da hat man sich dann überlegt, warum soll ich da Nullen und Einsen hinschreiben? Das ist doch ganz einfach. Ich ersetze den Operationscode durch ein Symbol und in diesem Fall hier meinetwegen LD für Lade. Ja? Okay. Und dann R5 ist ein bestimmtes Register in einem Rechner. Und Price ist die Adresse, hier dieses Price, ist die Adresse einer Speicherzelle im Speicher. Okay. Und ich kann doch auf diese Art das machen. Und das kann mir doch der Rechner selber umsetzen. Also von einem Assembler-Code in einen Binärcode der Maschinensprache übersetzen. Genau, und das war die erste Idee und die entwickelte sich weiter, dass man mit der Hilfe eines Programms eine solche Formulierung umsetzte in die Maschinensprache. Und das war die zweite Generation, war aber schon mal ein Schritt. Ich musste nicht mehr 01 schreiben, sondern ich konnte so schreiben. Das waren die Assembler-Programme. Die Nachteile dieser Assembler-Programme waren, sie waren noch an die Maschine gebunden. Das heißt, baute ich eine andere Hardware, hatte ich zum Beispiel 16 Register anstelle von 8, brauchte ich einen neuen Assembler. Ja? Und die Programme, Assembler-Programme, waren überhaupt nicht portierbar. Also von einer Rechnerlinie, wir haben ja so Beispiele gesehen, mit 48-Bit auf eine andere Linie, die jetzt ein ganz anderes Maschinenwort hatte, war nicht portierbar im allgemeinen Sinn. Okay. Und, naja, was man jetzt, was Sie schwer verstehen können, aber die Programme waren selbst für den Entwickler nach ein paar Monaten kaum noch verständlich. Ja. Das heißt, man wollte mehr. Und das mehr, man wollte eher mathematisch, wie eine wichtige Frau gleich gesagt hat, weiterdenken. Und man wollte zum Beispiel Formeln eingeben können. Formeln mit Operanden, Operatoren und dergleichen, wie wir sie kennen. Und das war eine der wichtigen Motivationen Mitte der 50er Jahre, zu sagen, das können wir automatisieren. Und dann entstanden Programme wie Fortran, vielleicht Fortran als erstes sowieso. Und tatsächlich steht Fortran auch für nichts anderes als Formula Translation. Das heißt, ein Formelübersetzer war es. Und man konnte Ausdrücke schreiben wie in der Mathematik. Fast so wie in der Mathematik. Denn zum Beispiel, aber aus sehr pragmatischen Gründen, eine Hochstellung, eine Potenz, ja, kann man auf der Tastatur und konnte man damals auch schlecht eingeben und darum musste man dafür Sonderzeichen sich überlegen oder Sonderzeichen benutzen. Aber im Prinzip schreiben Sie einen Ausdruck auch in den Programmiersprachen, ja, so, wie Sie es in der Mathematik formulieren. Das heißt, die Leute konnten auch wieder zurückgehen zu der eigentlichen Problemlösung. Und das war mit COBOL auch so und mit LISP auch so, wobei diese Sprachen ungefähr in derselben Zeit entstanden. Das ist ganz interessant. Mitte bis Ende der 50er Jahre. Und nur vierte oder fünfte Generation, das sind Werbesprüche. Aus meiner Sicht lassen Sie die besser weg. Damit sind die Generationen zu Ende und wir sind immer noch in der dritten Generation. Okay. Aber das hier ist die Grace Murray Hopper und interessanterweise wieder eine Frau. Vielleicht ist Informatik auch echt eine Frauenwissenschaft, könnte ja sein. Und sie formulierte, ja, genau, ich will zur Mathematik zurück und ich mache das, ich erfinde einen Compiler, wie man dann diesen Übersetzer nannte, nicht mehr Assembler, sondern einen Compiler, damit ich als Mathematikerin wieder arbeiten kann und nicht hart coden muss. Und übrigens, sie war auch eine der ersten, die diesen Computerbug finden. Also das ist diese Story, diese Anekdote, warum nennt man etwas einen Fehler in einem Programm Bug? Ja, weil damals eben noch Relais, eine Menge Relais drin waren und der Rechner relativ häufig ausfiel und man den ganzen Tag gesucht hatte und dann als Fehlerquelle tatsächlich dieses Bug, dieses Insekt, ja, zwischen zwei Relay-Kontakten gefunden hat. Und man hat es dann auch in dem Logbuch notiert, also eingeklebt mit Tesafilm hier. Ja, das ist ein Foto. Und naja, das war halt der Bug. Als der Bug raus war, funktionierte die Kiste wieder. Und ab der Zeit benutzt man diesen Begriff. Also hat sie eben auch so beschrieben. Also interessant an dieser Stelle. So, aber ich will auch in der Zeit bleiben, so wie meine Kollegen eben auch. Und dazu könnte ich jetzt zig Storys erzählen. Aber diese Folien werden Sie an vieler Stelle noch finden. Aber interessant ist, dass Fortran, COBOL und Lisp, so wie ich es Ihnen eben gesagt habe, sehr verschiedene Ausdrucksarten repräsentieren. Algol als europäische Entwicklung auch kam dann dazu. Algol war vielleicht auch nicht, weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber ich glaube eine europäische Entwicklung. Es gab übrigens zu der Zeit verrückte Sachen. Ja? Da haben sich Deutsche darüber aufgeregt, dass das alles englischsprachige Keywords sind, so wie Go, Go To, When, Then. Ja? Und dann haben sie das verdeutscht. Dann gab es wirklich deutsche Programmiersprachen in Karlsruhe noch. Und da wurden auch Begriffe fürs Deutsche geprägt. Ja? Weil da konnte man natürlich nicht den Begriff Array benutzen. Und der deutsche Begriff für Array war dann ein bisschen schräg. Ich habe es nie verstanden am Anfang. Der hieß Reihung. Naja, klar, eine Reihung ist ein Vektor, ja, und ein eindimensionales Array ist auch ein Vektor. Also man kann da schon mit klarkommen, aber da entstanden schon verrückte Sachen. So, aber wichtig sind, hier sind verschiedene Sachen. 65, die erste Softwarekrise. Nicht nur in Ihrem eigenen Leben, auch in der Informatik. Immer die Fünfer waren die wichtigen, die Krisenjahre. Und wir sind im Moment in einer sehr ruhigen Phase. Und Sie haben den Riesenvorteil, wenn Sie 2015 die nächste große Krise kommt, dann sind Sie vielleicht voll im Berufssaft. Ja? Also im Moment passiert nicht so ganz viel. 65 war eine Krise, 75 war eine weitere Krise. Das geht jetzt so dadurch. Das will ich nicht mit Ihnen besprechen. Das wäre eine ganze Stunde. Ja? Aber alles interessante Sachen. Nur eins. Vielleicht hier am Ende. Es gibt unterschiedliche Maße, wie man die Bedeutung von Programmiersprachen rausfindet. Und eins ist die Popularität, das heißt, wie oft wird es eingesetzt. Ja? Und da ist es durchaus wichtig, dass Sie hier lernen bei uns einmal die populärste Programmiersprache, nämlich Java. Dann, wenn es um Themen geht, die wo Sie im Team programmieren wollen, große Aufgaben, größere Projekte lösen wollen. Java sicherlich eine gute Lösung. Sie lernen aber auch Python als Repräsentant einer Skriptsprache. Und Skriptsprachen sind hier zum Beispiel auch Perl. Eine andere wichtige steht auf Platz 6, möchte ich Ihnen aber nicht zumuten. Und PHP auf Platz 4. Aber Python ist eine Skriptsprache mit all den Eigenschaften, die auch Perl und PHP haben. Ja? Und Sie sollten da mal reingeschaut haben. Nicht oberflächlich sagen, ist alles Quatsch. Ist nicht Quatsch, weil Sie glauben, wie viele Projekte noch in Perl und in PHP geschrieben werden. So, und auch wenn es nur Platz 39 ist, ja? Aber noch eine Zwischenfrage, was meinen Sie denn, wie viele Programmiersprachen es gibt? Weit mehr, als es richtige Sprachen gibt. Ja, naja, als wir jung waren, ja, da war es so ein Hobby aller Informatiker, du bist ja Mathematiker, ja, die mussten ihren eigenen Compiler schreiben. Also, und haben damit auch ihre eigene Sprache ein bisschen erfunden. Aber ohne Dialekte und ohne Abwandlungen gibt es mindestens 3000 verschiedene Programmiersprachen. Und die können wir Ihnen nicht alle beibringen. Und die können Sie auch nicht alle lernen. Das heißt, was Sie begreifen müssen, ist zu lernen, wie man eine neue Programmiersprache lernt. Und das lernen Sie wirklich hier. Sie lernen also Java kennen, Sie lernen Python kennen, Sie lernen Haskell kennen, als ganz anderes Denkmodell. Ja? Nämlich in Rekursionen zu denken. Und Sie lernen dann auch noch SQL, eine spezielle anwendungsorientierte Abfragesprache für Datenbanken kennen. Ich glaube, ein interessantes Termin. Ich schließe ab mit diesem Hinweis. Wir sind jetzt hier, nicht in 14 Tagen, sondern in 3 Wochen. Drei sehen wir uns wieder, hoffentlich am 7.6. Hoffentlich besuchen Sie Ihr Kleingruppen-Mentoring. Und das ist meine vorletzte Folie. Haben Sie noch Fragen? Ich verstehe es aber. Wir alle sind nach 1,5 Stunden wirklich ein bisschen müde. Ich danke Ihnen fürs Kommen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.